Wir sind heute weiter im Johannes-Evangelium. Wie schon eingangs von Kyle angedeutet, wir sind im Kapitel 17. Jesus betet. Ich habe es schon hier vorne hingeschrieben und ich werde das auch an dem Board hier aufzeichnen, dann brauche ich keine Folien. Und von euch werde ich ein paar Bibelstellen lesen lassen, dass ich meine Stimme nicht allzu sehr strapaziere. In unserer Betrachtung vom Johannesevangelium kommen wir jetzt im Kapitel 17 an eine entscheidende Stelle. Und zwar sehen wir hier, wie sonst nirgendwo in den Evangelien, eine Stelle, wo Jesus kurz vor seiner Kreuzigung betet. Jetzt könnt ihr sagen, Jesus betet häufig. Ja, er hat häufig gebetet, aber wir sehen zwar an anderen Stellen im Evangelium, wie wichtig Jesus das Gebet war, wie er sich immer wieder zurückzog, um mit seinem himmlischen Vater zu reden, aber wir wissen in diesen beschriebenen Fällen sehr wenig davon, wie und was und wofür Jesus gebetet hat. Wir wissen zum Beispiel, dass im Garten Gethsemane hat Jesus damals im Gebet gerungen. So lange lesen wir, dass seine Jünger sogar eingeschlafen sind dabei. Aber von dem eigentlichen Gebet, worum er gebetet haben, bekommen wir im Johannes-Evangelium mehr oder weniger nur eine Zusammenfassung. Vater, wenn du willst, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Sehr bemerkenswerte Worte im Lukas 22, Vers 42 war das. Hier im 17. Kapitel vom Johannesevangelium dagegen wissen wir jetzt nicht nur, dass er gebetet hat, wir wissen auch, was er gebetet hat. Wir können das Gebet von Jesus lesen und zwar von einem verfasst, der es persönlich gehört hat. Also nicht nur in einem Brief, zum Beispiel wie Paulus viele Sachen beschrieben hat, sondern hier als Augenzeuge. Und wir tun gut daran, diesen Worten eine besondere Beachtung zu schenken, denn sie offenbaren, was ihm, also Jesus, in einem so entscheidenden Moment kurz vor seinem Tod auf dem Herzen lag. Wenn wir dieses Gebet komplett betrachten, ich werde nicht das gesamte Kapitel 17 lesen oder lesen lassen, aber wir werden drei Schwerpunkte herausgreifen, die wir in dem Gebet sehen können. Und zwar, dass Jesus für sich selbst betete. Mach mal so. Für sich selbst. Er betet auch für seine Jünger. Also die Menschen, die unmittelbar mit ihm zusammen waren, die er geschult hat, die mit ihm unterwegs waren. Und für uns. Und das heißt, mich und dich. Oder andersrum. Soll ich es andersrum schreiben? Für dich und mich. Ich weiß nicht, in der Schule hat man sowas mit dem Esel gelernt, ne? Und dann brauche ich noch eine andere Farbe für die Bibelstellen. Gut, schauen wir uns das näher an. Er betet für sich selbst. Ich habe drei Leuten Bescheid gesagt. Christian, du als erstes. Die Stelle aus Johannes 17, also das generell geht hier um den Johannes 17 heute. Und hier sind es die Verse 1 bis 5. Das bitte ich dich zu lesen.
Als Jesus diese Rede beendet hatte, legte er zu ihm auf und sagte: Jesus, die Stunde ist gekommen. Setze deinen Sohn in seine Herrlichkeit ein, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbar machen kann. Du Du hast ihm ja die Macht über alle Menschen gegeben, damit er denen, die du ihm anvertraut hast, ewiges Leben schenkt. Und das ewige Leben besteht darin, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott, und dem, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe deine Herrlichkeit auf der Erde sichtbar gemacht, denn ich habe die Aufgabe erfüllt, die du mir übertragen hast. Vater, gib mir nun wieder die Herrlichkeit, die ich schon bei dir hatte, bevor die Welt geschaffen wurde.
Das war das Ziel. Jawohl, danke. Auch wenn Jesus hier für sich selbst gebetet hat, so ist sein oberster Wunsch, Gott zu verherrlichen, die Herrlichkeit Gottes. Er will Gott ehren und verherrlichen und er weiß, dass das durch die kommenden Ereignisse, die ihm bevorstehen, geschieht. Er will auch, dass Gott ihn verherrlicht, aber das soll dazu dienen, dass Gott selbst verherrlicht wird. Er hatte dieses Thema schon am Anfang seiner Rede an die Jünger geäußert, nachdem Judas den Raum verlassen hatte. Da haben wir in Johannes 13 damals gelesen, jetzt wird der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbart und durch ihn wird Gott selbst in seiner Herrlichkeit offenbart. Also immer hin auf Gott gerichtet, selbst wenn er für sich betet. Wenn wir an das Leiden von Jesus, an die Kreuzigung denken, dann tun wir uns schwer, was Herrliches darin zu sehen. Ich hatte das auch mal erwähnt in Abendmahlsgedanken. Aber der Blick von Jesus war nie nur auf die Ereignisse an sich gerichtet. Er sah immer den Plan Gottes. Und es war sein innigster Wunsch, dass Gott seinen Plan erfüllt. Denn er wusste, wenn dieser Plan in Erfüllung geht, dann wird Gott und auch er selbst mehr und mehr verherrlicht. Und zwar durch die, die davon profitieren. Denn sein Plan war es ja, ewiges Leben für alle Menschen zu ermöglichen. Hier wirft Jesus einen Satz fast nebenbei ein, der dieses Leben definiert. Das wahre, ewige Leben besteht vor allem darin, dass wir seinen Vater erkennen, den einzig wahren Gott, so wie Jesus selbst als seinen Sohn. Das beschränkt sich natürlich nicht auf ein Kopfwissen. Vielmehr wird durch die Verbindung und die Beziehung zwischen Vater und Sohn betont, dass das ein lebenslanger Prozess des Erkennens und Erkanntwerdens ist. Dieses ewige Leben ist schon hier, so sagt Jesus, und wird dann in der Ewigkeit seine Vollendung finden. Dieses Werk, wozu er auf die Erde gekommen war, hatte er vollendet. So sagt Jesus das. Das heißt, er hat durch sein Wirken und seine Worte alles getan, was Gott für ihn vorher vorgesehen hatte, als er ihn auf die Erde schickte. Das Einzige, was übrig blieb, war das Verherrlichen des Vaters durch sein Leiden, seinen Tod und seine Auferstehung. Das musste er nun vollenden, damit in dieser Herrlichkeit die Tür zum ewigen Leben für alle geöffnet werden konnte. Und so wird Jesus nun auch heute verherrlicht, und zwar durch das Leben, das er uns schenkt, die wir an ihn glauben. Und er wird durch die Taten und Worte, die wir in seinem Namen tun, auch verherrlicht. Jesus hatte diese feste Verbindung immer gesehen. Sein Leiden und sein Tod und auch, was für so viele daraus bis heute resultiert. Was wir davon haben. Jesus betet zweitens auch für seine Jünger. Wir lesen dazu die Verse 6 bis 17. Wer war noch mit Stefan?
Ich habe den Menschen gezeigt, wer du bist. Und zwar allen, die du aus der Welt herausgerufen und mir anvertraut hast. Dir gehörten sie schon immer und du hast sie mir gegeben. Die haben sich deine Worte zu Herzen genommen. Und jetzt wissen sie, dass alles, was ich bekommen habe, von dir ist. Denn was du mir gesagt hast, habe ich ihnen weitergegeben. Sie haben deine Botschaft angenommen und wirklich erkannt, dass ich von dir hergekommen bin. Sie glauben daran, dass du mich gesandt hast. Für sie bitte ich dich jetzt nicht für die ganze Welt, sondern für die Menschen, die du mir anvertraut hast. Denn sie gehören zu dir. Alles, was ich habe, das gehört dir. Und was du hast, das gehört auch mir. An ihnen zeigt sich meine Herrlichkeit. Ich verlasse jetzt die Welt und komme zu dir. Sie aber bleiben zurück. Vater, du heiliger Gott, erhalte sie in der Gemeinschaft mit dir, damit sie eins sind, wie wir. Solange ich bei ihnen war, habe ich sie in der Gemeinschaft mit dir erhalten. Alle, die du mir anvertraut hast, ich habe sie bewahrt und keiner von ihnen ist verloren gegangen. Außerdem einen, der verloren gehen musste, damit sich die Voraussage der Heiligen Schrift erfüllt. Jetzt komme ich zu dir zurück. Ich sage all das, solange ich noch bei ihnen in dieser Welt bin, damit meine Freude auch sie ganz erfüllt. Ich habe ihnen deine Botschaft weitergegeben und die Welt hasst sie deswegen, weil sie ebenso wie ich nicht zu ihr gehören. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt zu nehmen, aber schütze sie vor der Macht des Bösen. Sie gehören ebenso wenig zur Welt wie ich. Lass ihnen deine Wahrheit leuchten, damit sie in immer engerer Gemeinschaft mit dir leben. Dein Wort ist die Wahrheit.
Jawohl, danke. Also hier sehen wir, wie sich in seinem Gebet der Blick wendet und man merkt in seinen Worten, dass es ihm wirklich nicht nur um ihn selbst ging. Auch die Menschen, die er in den vergangenen 3 Jahren so eng um sich hatte, seine Jünger, die ihm so nahe standen, auch sie waren ihm sehr wichtig. Er weiß, dass sie eine sehr wichtige Rolle spielen werden nach seinem Weggang. Er weiß auch, dass die Welt nicht mehr ihr Zuhause ist. Und zwar vor allem dadurch, dass er sie auserwählt hatte. Was waren seine Anliegen dabei? Er bat seinen Vater erstens darum, dass er sie von dem Bösen bewahrt. Sie brauchten diese Bewahrung, weil sie sich nicht von der Welt abkapseln sollten. Sie bekamen ja den Auftrag von ihm, als Zeugen in die Welt hinauszugehen. Wovor sollten sie bewahrt werden? Vor dem Bösen heißt es in dem Text. Was ist mit dem Bösen gemeint? 2 Betrachtungsweisen. Entweder meinte Jesus den Bösen als Person personifiziert, sprich den Teufel. Sie sollen davor bewahrt werden, unter seinen Einfluss zu fallen, dass Satan sie nicht dazu bewegen sollte, zu resignieren, aufzugeben. Dass Satan sie nicht von ihrem Auftrag ablenkt, den sie von Jesus bekamen. Wir sind von uns aus nicht in der Lage, allein gegen den Teufel anzugehen. Jakobus ermahnt uns in seinem Brief, dem Teufel zu widerstehen, aber er fügt hinzu, nachdem wir uns Gott unterworfen haben. Wir unterstehen einer anderen Macht. Das heißt, in der Kraft Gottes können wir widerstehen. Das ist Jesu Gebet für seine Jünger. Jetzt kommt der zweite Betrachtungspunkt. Er könnte auch an all das Böse denken, das es in einer gefallenen Welt gibt, um uns herum. Nicht unbedingt die Menschen, die in der Welt leben. Ich denke viel mehr an die vielen Verführungen und Anfechtungen, die durch die Lüste und Leidenschaften in der Welt auftauchen können. Wenn wir nicht aufpassen, dann sind wir plötzlich mittendrin und wissen nicht weiter, so wie Petrus nach der Verhaftung von Jesus, wo er sich an einem Ort befand, wo er letztendlich Jesus verleugnete. Da brauchen auch wir heute seine Führung und Bewahrung vor dem Bösen in der Welt, sowie auch vor dem Bösen, also als Person, der das Böse der Welt gegen die Kinder Gottes benutzen wollte und will. Es ist durchaus möglich, dass Jesus hier vielleicht beides in seiner Fürbitte meinte. Weiterhin hat er auch um Bewahrung gebetet, aber nicht vor dem Bösen, sondern interessanterweise voreinander. Jesus wusste sehr wohl, dass nichts ihrer Botschaft und ihrem Zeugnis mehr schaden würde, als wenn sie untereinander streiten und nicht einig sind. So betet er in Vers 11 dafür, dass ihre Einigkeit so stark sei wie die Einigkeit zwischen Jesus und seinem Vater. Er hat das erlebt und er hatte diesen Wunsch auch für seine Jünger. Wenn wir in die Apostelgeschichte hineinschauen, dann sehen wir, dass dieses Gebet erhört wurde. Das heißt später, sie sprachen wie mit einer Stimme. Man liest von keinem Streit zwischen ihnen, wir meinen die Anfangszeit hier. Wenn Streit von außen in die Gruppe hineingetragen wurde, dann waren sie bemüht, sie so zu lösen, dass sie wieder zu einer Einigkeit kamen. So war es, als die Klage aufkam, als Beispiel, dass manche Witwen in der Versorgung der jungen Gemeinde vernachlässigt wurden. Und da suchten die Apostel gemeinsam nach einer Lösung und alle waren mit der Lösung dann einverstanden, wie man in Kapitel 6 lesen kann. So haben sie immer wieder erfahren, dass Einigkeit unter ihnen und auch in der Gemeinde herrschte und dass das das beste Schild gegen das Böse ist. Und dann haben wir noch eine dritte Bitte von Jesus in den Versen 17 bis 18. Das lese jetzt ich, weil es so kurz ist. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in der Welt. In die Welt. Heilige sie. Das ist eine zweifache Bitte. Zuerst ging es Jesus darum, dass Gott seine Jünger ganz für sich aussondert. Dass er es verhindert, dass sie nicht von den Sorgen und Dingen der Welt belastet werden und ganz für Gott da sind. Während sie in der Welt unterwegs ihrer Berufung von Jesus nachgehen. Dann ist es auch eine Bitte, dass Gott sie davor bewahrt, von der Sünde belastet zu werden. Jesus wusste, dass seine Jünger nicht vollkommen waren, dass sie weiterhin hier und da sündigen werden. Aber das soll sie nicht belasten, sie nicht davon abhalten, ihren Auftrag in der Welt zu erfüllen. Diese Heiligung, dieses Absondern, machte sie nicht besonders oder anders als alle anderen Menschen oder wertvoller, denn es war auch das Gebet von Paulus, als er seinen ersten Brief an die Thessalonicher schrieb. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, werde unsträflich bewahrt bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Nicht soll die Apostel, die Thessalonicher, ja auch dich und mich davon abhalten, unser Ziel zu erreichen, wozu Gott uns berufen hat. Und jetzt sehen wir schon, ich bin von dem für sie, also für die Jünger, bin ich jetzt eigentlich zu uns gekommen. Jesus betet in dem Kapitel eben nicht nur für sich und für die ihm unmittelbar nahestehenden, sondern er hatte auch den Weitblick, für alle Menschen zu beten, die er wusste, die es schwer haben werden, in der Folge, wenn er nicht mehr da sein wird. Und so lesen wir dazu die Verse 20 bis 23.
Ich bete nicht nur für Sie, sondern auch für alle, die Ihr Wort von mir hören und zum Glauben an mich kommen werden. Ich bete darum, dass Sie alle eins seien, so wie du in mir bist, Vater, und ich. So wie wir sollen auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die gleiche Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie du und ich. Ich lebe in ihnen und du lebst in mir. So sollen auch sie vollkommen eins sein, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass du sie, die zu mir gehören, ebenso liebst wie mich.
Danke. In den Versen jetzt lesen wir, dass Jesus für alle Menschen gebetet hat, die durch das Wort der Apostel an Jesus glauben. Auch wir, die wir 2000 Jahre jetzt später leben und ihre Worte in der Schrift lesen, kommen durch ihr Wort zum Glauben. Gottes Wort ist es, was wirkt und was scharf ist, überführen zu können. Glauben. Das heißt, auch für dich und mich betet er hier. Wofür betet er? Vor allem für Einheit. Eine Einheit, die auf der Grundlage ihrer Worte aufgebaut ist. Er wusste, wie wichtig das ist, untereinander als Christen einig zu sein. Wenn das wirklich klappen sollte, so Jesus, dann wird die Welt darin erkennen, dass wir zu Gott gehören. Was heißt das nun? Praktisch sollen alle Menschen, die sich Christen an einem Christen nennen, an einem Ort zusammenkommen, zusammenleben und nur noch Gemeinsames tun, damit sie möglichst einig sind? Ich glaube gerade nicht. Es ist weniger die äußere Einheit gemeint, als es eher eine Grundhaltung zueinander betrifft. Und sie beginnt damit, dass wir in Jesus sind, dass wir von ganzem Herzen ihm nachfolgen und seine Ziele für unser Leben verfolgen. Und dass wir in anderen Menschen, die Jesus auch nachfolgen, unseren Heiland sehen und nicht einen Gegner, der uns irgendwie in die Quere kommt. Wenn es also mein Ziel ist, dass ich und alle anderen, die an Jesus glauben, bewahrt werden bis zu seiner Wiederkunft, wie es Paulus sagte, dann wollen wir jeden ermutigen, auf diesem Weg mitzugehen. Dann will ich mich gebrauchen lassen von meinem Herrn, um andere zu ermutigen und auch zurechtzuweisen. Alle, die mit mir auf dem Weg sind. Dann will ich mich auch von anderen ermutigen und korrigieren lassen, die mit mir auf dem Weg sind, um zu reifen und zu lernen, zu Gott hin. Wir haben ein gemeinsames Ziel und wir dürfen die Augen nicht davor verschließen, dass andere auch auf diesem Weg sind. Auch die Menschen, mit denen ich sonst vielleicht nicht so grün bin. Eine wichtige Hilfe dafür finden wir im letzten Vers des Kapitels, der Vers 26. Da steht, und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, auf dass die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Jesus formuliert diese Worte über all die Menschen, die Gott ihm gegeben hat. Er wird durch seinen Heiligen Geist und durch sein Wort dafür sorgen, dass wir unseren himmlischen Vater immer mehr und immer besser kennenlernen. Dadurch wird seine Liebe in uns mehr und mehr Raum gewinnen und auch die Gemeinschaft. Jesus wird mich und dich dadurch befähigen, in seiner Liebe auch alle anderen anzunehmen, die mit uns auf dem Weg sind. Lasst uns danach streben, alle Menschen, die an Jesus glauben und ihm nachfolgen, so zu lieben, wie er uns liebt. Es beginnt hier, in diesen Räumen, hört aber natürlich nicht an der Tür auf. Wenn Jesus dafür gebetet hat, dass wir eins sein sollen, dann muss es auch unser Anliegen sein, das im Leben zu realisieren. Möge der Herr uns bei diesen Bemühungen segnen. Amen. Nochmal der Vers aus dem Thessalonicher. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen. Der Geist, die Seele und der Leib werde unsträflich bewahrt bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus.